Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den monströsesten Podcast der Welt. Ich bin der Manu. Ihr hört Insert Moin und heute bei mir zu Gast der Gregor und beziehungsweise bin ich auch bei dir zu Gast. Das freut mich immer besonders. Wunderschönen guten Morgen, Greg.
Ja, schönen guten Morgen. Natürlich freut es mich auch, wenn ich Gast bei euch sein kann. Das habe ich ja häufiger gesagt. Aber wenn für mich auch noch ein bisschen was drüber abfällt, dann kann ich meine eigene Anmut machen. Herzlich willkommen zu Gregor und Manu testen Monster Boy. Siehst du, jetzt haben wir beide was davon.
Sehr schön. Wir reden heute über Monster Boy and the Cursed Kingdom, auf Deutsch Monster Boy und das verfluchte Königreich. Und wenn ihr jetzt euch wundert, Monster Boy, ja, das ist ein neues Wonder Boy Spiel. Mhm. Wegen Lizenzgründen heißt es ja eben Monster Boy, gehört aber wirklich offiziell auch als neuer Teil zur Wonder Boy Serie. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich finde es total witzig, das Originalspiel, zu dem das zugrunde liegt, heißt ja Flying Hamster 2.
Ja, das weiß ich tatsächlich. Also lustig war es, das war ja nicht der erste Titel, sondern es hieß ja, die wollten es ja Monster Boy and the Wizard of Booze, glaube ich, nennen. Mhm. Nach Wizard of Oz, irgendwie ein Wortspiel, nur das war zugewollt komisch, ne? Und da gab es noch einen Aufschrei im Internet und die haben es dann wenigstens das neutralere Cursed Kingdom umbenannt. Und das Flying Hamster weiß ich auch tatsächlich, ich habe das Ding damals über Kickstarter unterstützt, lustigerweise. Mhm. Flying Hamster war ein kleiner Indie-Titel, der sich an den Wonderboy-Titeln angelehnt hat. Der war noch, wann war da rausgekommen? Ende der 2000er, also des ersten Jahrzehnts. Und ich weiß, dass ich relativ vor etlichen Jahren früh das Projekt bei Kickstarter gesehen habe, als dann diese ganze Kickstarter-Welle losging. Das hieß Flying Hamster 2. Da war ein Hamster als Hauptfigur und das hat sich anscheinend an Wonderboy 3 Dragon's Trap angelehnt, eines meiner Lieblings-Master-System-Spiele. Und da habe ich gleich hier mitfinanziert, habe gesagt, okay, mit $20 bin ich dabei. Haben sie nicht geschafft, das Endziel zu erreichen. Da dachte ich, oh, dann ist es wohl das Letzte, was ich gehört habe. Sehr schade, denn ich hätte es sehr gern gesehen.
Ja, und aber aus diesem Spiel heraus, das hat sich dann FDG Entertainment, der Publisher, wohl geschnappt und gesagt, hey, ihr seid so nah dran schon an der Monster Boy Serie, wir geben euch hier ein Bündel Geld in die Hand, macht doch ein richtiges Wonder Boy daraus. Und das ist jetzt passiert und das Endergebnis ist tatsächlich das geworden, ein neues Wonder Boy Spiel mit der offiziellen Lizenz, auch mit dem Originalkomponisten, der mitgewirkt hat und einem neuen Grafikstil, der sehr stark daran erinnert an die 2017er Version, also das Remake von, welcher Teil war das?
Das war Wonderboy 2. Wonderboy 3, also Dragon's Trap. Das 3, war genau das. Wobei ich da sagen muss, also da werden wir eh gleich nochmal ein bisschen über die Grafik sprechen und die Unterschiede, die es gegeben hat, weil das Spiel sah ja nicht immer so aus, wie es gerade ausschaut. Ich habe auch schon in den vergangenen Jahren etliche Vorabversionen gespielt, die komplett anders waren, als das, wie das finale Spiel gewesen ist. Ich finde, so gut dieses Game ausschaut, und das haben sie wirklich echt schön gemacht, solange sie die Jahre drüber dran gestrickt haben mit Animationen und so weiter. Aber der Grafikstil vom Wonderboy 3 Remake, der hat nochmal so einen ganz anderen Ton. Das ist ja ein spanisches Team, glaube ich, das da dran gesessen hat. Und im Speziellen. Die Lizard Cube Leute und insbesondere so ein ganz Wonderboy-Verrückter, der das alte Master-System-Spiel auseinandergenommen hat mit Assembler und genau geguckt hat, was es ticken lässt. Deshalb kann man ja auch hin und her wechseln zwischen der alten und neuen Grafik. Und da finde ich den Animationsstil, der ist schon anders gut, ne? Und passt sogar noch mehr zu dem Ganzen drauf.
Ja, bei Dragon's Trap ist es halt auch so ein handgezeichneter Stil, der noch ein bisschen mehr dieses Handgezeichnete betont, finde ich, und sehr, sehr malerisch auch daherkommt. Also ein Grafikstil zum Reinlegen. Ich fand, der Dragon's Trap war wunderschön anzuschauen. Und das Neue gefällt mir auch ganz gut, das Cursed Kingdom. Deutlich besser als diese Flying Hamster 2 Kickstarter-Video damals aussah. Also ich finde, der Grafikstil ist schon gut. Er ist nicht ganz so gut wie Dragon's Trap, aber ich finde es eine absolut richtige Entscheidung, dass sie auch auf dieses Handgezeichnete sich wieder zurückbewegt haben und nicht so dieses eher so ein bisschen klobige 3D-Bonbon-Grafik-Look, wie es Flying Hamster hatte.
Viele Leute sagen ja gerne dazu, das ist dieser typische Flash-Game-Look, ne? Also ja, genau. Wo dann nicht standardmäßig Animationsphasen bei 2D-Figuren gemacht werden, sondern das sind ja auch solche Titel wie beispielsweise Odin Sphere oder andere Vanillaware-Titel, die dann so eine Art, ich glaube, man nennt es Sprite-Manipulation machen. Das heißt, man zeichnet bestimmte Animationsphasen, aber nicht alle, und dann erreicht man Bewegungen durch Ziehen und Zerren dieser 2D-Figuren, ne? Genau, oder was weiß ich, um da auszudrücken, dass der Charakter irgendwie erschreckt ist, dann wird einfach so ein bisschen zusammengepumpt, das Sprite, ne, anstatt dann die Animationswahl zu machen. Was natürlich Arbeit und Zeit spart, aber dementsprechend trotz hochwertiger Zeichnung so einen leicht billigen Look erhält. Und der war tatsächlich eben auch über Jahre bei Monster Boy jetzt hier vorhanden. Ich habe, glaube ich, 3 verschiedene Iterationen gespielt. Die FDG-Leute haben häufiger mal, sind bei uns im Stream gewesen, als wir mit Rocket Beans auf der Gamescom waren, weil ja ihr da auch bekannte Leute aus anderen Foren wie dem Maniac Forum dabei sind und man sich untereinander kennt. Hey, da kommt mal rein, wir können es gerne mal angucken. Das Interesse war auch da. Und die Version, die ich gespielt habe, so vom Level-Design, waren sehr nah dran. Das war so der Anfangspart. Der war, glaube ich, sofern ich mich erinnern kann, ziemlich gleich. Aber der Monster Boy selber sah komplett anders aus. Die Figuren waren noch nicht angezeichnet. Und ich glaube, die haben eben dadurch, dass sie auch so ewig lange daran entwickelt haben, 5-6 Jahre, will ich jetzt sagen, einfach mal, quasi 2 oder 3 Spiele wohl entwickelt, weil da wurde wohl ordentlich einfach mal die Grafik komplett ausgetauscht, bis sie bei dem gelandet sind, wo sie gerade sind.
Und gefällt es dir jetzt, wie es jetzt aussieht?
Also, ich finde es super.
Ansehnlich.
Ich finde es super. Also es hat wirklich einen schönen Anime-Stil. Wie gesagt, mir gefällt so dieser malerische, der spanische Stil, der auf Wonder Boy 3 beim Remake draufgepackt wurde, noch einen Tacken besser. Aber hier ist einfach der Detailgrad, das Parallax-Scrolling, nicht nur die eigenen Charaktere, sondern was du auch bei den Gegnern siehst. Ich mag allgemein bunte Spiele, ne, wenn viel mit Farben gemacht werden. Und ich habe selten so ein schönes, flüssiges Game. Selbst auf der Switch ruckelt es nicht. Das ist ja auch ein Novum. Ja. Hat man ja auch nicht so besonders häufig. Und auch die Musik hast du ja auch erwähnt, also audiovisuell kann man sich echt nicht beschweren, ein paar von den alten Komponisten mit dabei, ein paar neue mit dazu geholt, die dann Tracks beigesteuert haben und also visuell und soundtechnisch ist es wirklich ein echt großartiges Ding.
Wenn wir gerade über die Version sprechen, also Switch-Version habe ich auch gespielt, es gibt es momentan auch noch für PS4 und Xbox One seit Dezember, ist Anfang Dezember erschienen und soll Anfang des Jahres jetzt 2019 auch für PC noch erscheinen, ist aber noch nicht da. Boah. Aber denke ich, ist nur eine Frage der Zeit.
Also ich kann mich erinnern, dass ich Wonderboy 3 damals speziell nicht für die Switch geholt habe, weil ich einfach die Joy-Cons nicht mag für 2D-Spiele. Mhm. Ja, ich finde, also du kannst natürlich auch den Classic-Controller spielen, der Pro-Controller, glaube ich, heißt auf der Switch, den du für 80 Euro kaufen kannst. Aber da finde ich das Steuerkreuz auch nicht so gelungen. Und
aber ich bin ja so ein Analog-2D-Plattformer.
Boah, du spielst analog damit.
Ey, ich habe Celeste mit Analog-Stick sogar durchgespielt. Ich habe da null Probleme. Ich mag Digipads überhaupt nicht mehr. Mein Daumen rutscht automatisch hoch aufs Analogpad. Ich habe mir das einfach abgewöhnt.
So, wenn du es damit gut spielen kannst, more power to you, wie man schön auf Englisch dann sagen würde. Ich bin mit dem aufgebrochenen Steuerkreuz, da komme ich nicht so ganz gut zurecht auf der Switch. Es geht noch, aber was schlimmer ist, sind so die L- und R-Tasten oben. Ich habe irgendwann mal umgestellt, dass man diese ganzen Verwandlungs- und Wechselmöglichkeiten, du kannst ja auch so ein Rad aufmachen, womit das Spiel dann anhält, oder du kannst durchswitchen, durch draufdrücken. Das kannst du im Menü einstellen. Und bei mir tendieren die häufiger mal, er reagiert nicht richtig oder er verhakt einmal und ich kann nicht im Eifer des Gefechtes wechseln. Und das hat mich teilweise zu Weißglut getrieben.
Das glaube ich. Bevor wir jetzt in die Details mit Steuerung und so eingehen, nochmal vielleicht einen Sprung zurück. Wer Wonderboy kennt, der weiß natürlich schon, was für eine Art von Spiel es sich hier handelt. Ganz grob zusammengefasst ist Monster Boy, man will immer Wonder Boy sagen, ist Monster Boy natürlich ein 2D-Plattformer, der so leichte Metroidvania-Anflüge hat, würde ich jetzt sagen. Also ein ganz klassisches Metroidvania ist es nicht, aber ich finde bei diesem Teil sogar noch deutlich mehr als bei bisherigen Teilen. Die Grundidee ist, dass der Monster Boy sich verwandeln kann in diese verschiedenen Tierformen. Es gibt 6 Tierformen oder 5 Formen, glaube ich, von Tierart und eine als er selber als Mensch. Und die kannst du über so ein Rad nach und nach freischalten und dann eben auch neue Fähigkeiten bekommen. Das ist auch dieser Metroidvania-Ansatz. Also Beispiel, als verwunschener Frosch hast du eine Zunge, mit der du dich an Katapulten hochziehen kannst oder eben Objekte von weiter weg herholen kannst. Was gibt's noch? Als Löwe kannst du dashen, um irgendwelche schweren Steinblöcke wegzupushen.
Über
als
Wasser Schwein laufen kannst du werfen. Du hast es ausgeführt. Es ist eben sehr nah dran, man kann es quasi als inoffizielles Sequel auch zu Wonderboy 3 sehen, weil das der einzige Wonderboy-Titel war, der dieses Verwandlungskonzept per se hatte. Alle Titel, die da gewesen, wobei man auch sagen muss, Metroidvania hat ja eigentlich nur Glück, dass es den Begriff gibt, weil die Leute mehr auf Castlevania Symphony of the Night geachtet haben. Wonderboy hat diese ganzen Sachen schon viel früher als Castlevania gemacht. Ne? So dieses Wonderboy 3 gab es schon Ende der 80er und das hat dieses Konzept schon ausgeführt. Dieses Wonderboy in Monsterland, was der Vorgänger gewesen ist, eigentlich noch ein Arcade-Titel, hatte auch schon diese Anwandlung und man hätte auch wahrscheinlich das Genre irgendwie Metroid Boy oder so. Oder
Boyvania.
Boyvania, Wondroid oder sowas draus machen können. Und es ist erstaunlich eben, dass man es jetzt eher in dieses andere Genre reinpacken kann, aber das erklärt es am besten, ne? Diese eher offene Levelstruktur, wo du dann bestimmte Bereiche nur erreichen kannst, was hier eher weniger durch klassisch Items gemacht wird, sondern die Items sind in den Verwandlungen mit drin. No?
Mhm. Es gibt zwar auch ein Item-System, also du kannst in den Shops mit dem Geld, was du im Spiel findest, auch dir neue Ausrüstung kaufen. Die sind aber nicht nötig in, sag ich mal, 90% der Fälle, um diese Rätsel zu lösen, sondern die Rätsel basieren eigentlich immer auf den Fähigkeiten der Tiere. Es gibt schon mal kleine Erleichterungen, also wenn du ein Eisschwert hast und dann nachher das aufrüstest, kannst du auch Gegner einfrieren, quasi Feuergegner, und die auch als Plattform benutzen, aber in der Regel wird es nie vorausgesetzt, zumindest ist mir das jetzt, glaube ich, nie begegnet, Ausrüstung elementar ist, oder?
Ich würde schon sagen, wenn du die Ausrüstung nicht direkt kaufen kannst, manchmal findest du ja auch Sachen im Level-Bereich, ne, dass du aus einer Kiste rausholen kannst und zum Beispiel sowas wie die Feuerschuhe, oder wie will man sie nennen, wo dann Eisblöcke zum Beispiel schmelzen, wenn du drüber gehst, das wird dann gleich mit eingebunden oder auch andere Sachen.
Dann findest du sie auch.
Da werden die Sachen damit reingetan oder dass du mit deinem Eisschwert dann im Wasserfällen dann Blöcke machen kannst, ja, zur Überquerung benutzen kannst. Also es findet noch statt, aber der primäre, wie du schon gesagt hast, der primäre Ansatz ist, dass du mit den Figuren, wenn du sie dann neu bekommst, dass sich auch das gesamte Leveldesign erstmal darauf ausrichtet.
Ich finde, es ist nicht ganz so stark verschachtelt wie so ein Metroidvania, wo du ja meistens überall hin kannst, aber dann immer siehst, okay, hier ist eine Hürde, da komme ich nicht hin. Bei Monster Boy and the Cursed Kingdom ist es doch relativ linear, finde ich. Also du kommst immer in einen Bereich, findest dann dort am Ende, nachdem du einen Boss besiegt hast, die entsprechende, was war es, so eine Murmel oder so ein Diamanten oder irgendwas?
Ja, genau, die Verwandlungskugel oder so.
Verwandlungskugel, genau. Und ab dem Moment kannst du dich dann eben in das nächste Tier verwandeln und gehst dann in den nächsten Bereich, zu dem du dann dich fortbewegst. Über diese Portale kannst du natürlich auch jederzeit wieder zurück in die alten Gebiete. Mhm. Aber meistens gibt es doch dann da nur irgendwelche Bonus-Sachen zu finden oder nochmal versteckte Items.
Ja, wo du natürlich dann deine Health erweitern kannst. Wir hatten kurz, bevor wir angefangen haben, noch kurz drüber gesprochen, du hast es ja noch nicht ganz durch, ne? Du bist, genau, im Lava-Bereich, um ohne groß zu spoilern, mit dem Löwen gerade unterwegs, ne?
Genau.
Zwei Drittel, drei Viertel ungefähr. Also ich war am Ende, ich habe es immer wieder mal casual durchgespielt, die ersten zwei Stunden gemeinsam mit Kollege Ede, noch der ist bei Rocket Beans gerade Let's Played, noch mich mit reingesetzt, weil wir beide große Fans von den Wonderboy-Spielen sind. Und danach hat sich's nicht ergeben und ich hätte auch nicht so lange warten können mit dem Let's Play. Also habe ich selber immer weiter gespielt und hatte am Ende irgendwas mit 23 bis 25 Stunden auf dem Tacho, wenn ich mich recht entsinne, immer wieder mal dran geknapst, immer wieder mal gespielt, inklusive, da bin ich mir sicher, dass 2, 3 bis 4 Stunden davon sind, wo ich wirr durch die Gegend gelaufen bin, weil das Leveldesign, worüber wir gleich noch sprechen, ein bisschen zu unaufmerksam, oder ich war zu unaufmerksam und habe nicht alles gelesen, was man da lesen kann. Aber die Verbindung ist schon da, es klärt sich vieles gegen Ende des Spieles auf, wo du nochmal siehst, wenn ich in die Ecke gehe, dann verbindet sich das mit dem Part der Welt, aber die Sachen sind vorhanden, aber dadurch, dass du so viel unterschiedliche Gebiete hast, glaube ich, verlangt das Spiel von dir auch, dass du dich erstmal auf diesen Part konzentrierst, bevor du nochmal zurückgehst und den Abwasserkanälen da nochmal die Ecke absuchst und so weiter. Ich habe periodisch immer nochmal solche Sweeps gemacht, wie man sozusagen nennt. Mhm. Ich bin, jetzt habe ich genug neue Fähigkeiten, jetzt gucke ich doch nochmal, ob ich was kriegen kann, um einfach meine Herzen wieder aufzuwerten.
Ja, ich finde es aber von der Struktur deutlich durchdachter. Also das Level-Design ist deutlich durchdachter als beim jetzt, sag ich mal, direkten letzten Titel bei Dragon's Trap. Mhm. Das war ja ein Remake des alten, hatten wir ja schon drüber geredet, von 1989 vom Master System. Mhm. Und ich finde, das merkt man jetzt dem Cursed Kingdom schon an, dass das Level-Design sich moderner anfühlt und geradliniger ist. Absolut. Bei Monsterland, also bei Dragon's Trap, beim Remake, war ich ganz oft so, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo es weitergeht und wo ich lang muss. Mhm. Und das ist mir bei Cursed Kingdom nur an ein oder zwei Stellen bis jetzt mal so passiert, dass ich mal kurz nachschauen musste. Und meistens war es dann auch total naheliegend, dass ich halt irgendwie eine versteckte Plattform nicht gesehen hatte oder dass mal so ein Enterhaken für die Zunge vom Frosch, die lag halt irgendwie absichtlich außerhalb des Bildschirms.
Genau, das ist die Stelle, wo ich 3 bis 4 Stunden rumgelaufen bin, weil ich gespielt habe, genau, wo noch keine irgendwelche Walkthroughs oder sowas draußen waren. Und dann fühlst du dich so dumm wie Bohnenstroh.
Aber das ist mir bei Dragon's Trap deutlich öfter passiert. Das, finde ich, ist hier ein bisschen besser und eleganter gelöst. Mhm.
Also, ich weiß nicht, ob es daran lag, weil ich Dragon's Trap eben damals als Kind schon gespielt habe, aber ich bin besser zurechtgekommen mit Dragon's Trap, mit dem Remake, als ich gedacht hätte, weil solche alten Titel, gerade von Ende der 80er, klar, ne? Also für damalige Verhältnisse war es ein fantastisch designtes Spiel und es funktioniert heute auch immer noch gut, aber es sagt dir ein bisschen wenig Hinweise, wo du hier und da hin kannst. Ich habe es trotzdem aber tatsächlich ganz angenehm spielen können und mit weniger Stress, als ich dachte, und ich hatte es nach so zwei Nachmittagen wieder durch und war auch sehr gut unterhalten. Da hat auch geholfen, dass die neue Grafik dir wesentlich geholfen hat fürs Timing, ne? Weil die mit der neuen Optik hast du besseres Timing, was die Gegnerschüsse und zum Abwehren und so weiter den ganzen Schissel da angeht. Das klappt mit der alten Grafik nicht ganz so gut. Bei dem neuen, also das war so, ich möchte das Level-Design einerseits loben, aber andererseits auch ein bisschen in die Kritik reinpacken. Es ist schon sehr, sehr durchdacht, alles, ne? Und vor allem auch das, was ich bei Spielen mag, wenn du in neue Bereiche kommst, ob es jetzt ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure oder ein vergleichbares Spiel ist, wenn du merkst, dass es da Neuheiten beim Gameplay gibt, Sachen, die du vorher noch nicht gemacht hast, ne? Aber die sich irgendwie organisch ergeben, da kommt noch ein neues Item hinzu, noch mal irgendwie etwas. Und trotz dieser ganzen 20 plus Stunden, die ich gespielt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass ich wirklich irgendwie, oh, jetzt musst du mal dein Level hochpacken, weil du dann den Gegner nicht besiegst oder dann musst du nochmal irgendwelche Herzen farmen oder irgendwelchen solchen Schwachsinn. Nein, es war wirklich immer pures neues Gameplay und sich dann mit den Geflogenheiten anpassen. Allerdings, und da kommst du auch noch hin, es gibt so ein paar Sachen, ich denke, das war zum Nachteil, dass die Entwickler einfach wirklich so 5-6 Jahre das Spiel immer wieder vom Neuen quasi machen konnten, weil einige der Rätsel sind so poliert, ne? Und du gehst da hin und wenn ich als Level-Designer da dran sitze und an diesem Level 3 Jahre lang gearbeitet habe, ne? Und sag, oh, da kann ich da noch einen Schnörkel hinpacken, und ist ja logisch, weil diese Figur hat noch die Fähigkeit. Es gibt später noch eine Location eben, wo du relativ frei bist und ich hatte ungefähr so 6-7 Stellen, wo ich nicht weiterkomme und dann hast du deine 4-5 Verwandlungen plus Items plus eventuell was übersehen und dann wird's doch sehr, sehr anstrengend mit dem Jonglieren, ne? Und ich hätte fast schon gesagt, ein bisschen weniger wäre eventuell mehr gewesen, das doch ein klein wenig geradliniger zu machen, aber letzten Endes wusste ich nach dem Durchspielen es doch zu schätzen, trotz der manchmal etwas undurchsichtigen Sachen, wie sie aufgebaut sind. Es ist eben alles bis auf die Zehenspitzen durchdacht hier.
Ja, und es greift halt schön ineinander, oder? Finde ich. Also das Hin- und Her-Gewechsel, da gewöhnt man sich dran. Ich hätte es auch mir gewünscht, dass die Items hätte es, glaube ich, nicht unbedingt gebraucht. Also die hätte man vielleicht auch mit den Tieren koppeln können. Es wirkt an diesen Stellen manchmal so ein bisschen, ja, da wie du gerade erzählt hast, also noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Also da manchmal wäre weniger tatsächlich mehr gewesen. Ja. Das kann ich schon auch nachvollziehen, was du gerade sagst, wenn es später noch schlimmer wird sogar.
Also die haben gesucht Sachen nach Möglichkeit. Sie wollen natürlich referenzieren, wie das alte Wonderboy 3 funktioniert hat mit den Shopkeepern, dass du da Sachen kaufen kannst. Aber ich hätte jetzt nicht 6-7 Armor-Sets gebraucht, ne? Ja, genau. Wo du dann nochmal die Waffen hast. Und wenn du das Schwein benutzt, kannst du keine Rüstung tragen. Also kannst du nicht dann die Schuhe tragen, die dir helfen, irgendwie mehr Geld zu verdienen und so weitere Sachen. Also du musst schon sehr, sehr viele Sachen beachten. Und dadurch kommt auch das Item-System dann nochmal, also die Sachen, die du finden kannst, in Kisten zum Tragen. Oh, du brauchst nochmal, was waren das? Irgendwelche Goldmünzen, womit du nochmal beim Schmied deine Sachen aufwerten kannst, oder ich weiß es nicht mehr genau.
Also so Spezialdiamanten, also genau, da gibt es nochmal drei unterschiedliche Spezialdiamanten und Rubine und natürlich brauchst du einen Spezialrubin, um das zu upgraden und das nochmal für dieses und du weißt aber auch nie, wo du die findest. Also es ist ja nicht so wie bei Geld, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt eine Stunde nochmal durch die Katakomben und sammle mir Geld ein, das geht da ja ganz gut. Nein, du weißt ja gar nicht, wo die Verstecke sind, also du musst halt einfach die Secrets finden. Das mit den Schuhen ist mir auch eingefallen, also man stirbt manchmal so ein paar sinnlose Tode. Da gibt es so eine Sequenz über den Wolken und dann brauchst du halt Spezialschuhe, die auf Wolken laufen können, die dir auch so ein Double Dash geben, Double Jump geben. Den Double Jump hast du aber nur, wenn du eben wenn du Frosch bist oder Löwe, weil nur die beiden können eben Rüstung anziehen und der Junge dann später. Ich glaube, der Drache glaube ich auch, gell? Aber die Schlange und das Schwein natürlich nicht. Und jetzt habe ich das auch so eingestellt wie du, dass ich mit einem Tastendruck einfach zur nächsten Tierart mich beame. Und was passiert? Ich werde zum Schwein. Das Schwein kann keine Rüstung anhaben, fällt natürlich durch die Wolken. Ja. Ja, und solche Sachen sind dann halt so ein bisschen nervig, wo man denkt, meine Güte, jetzt gebt mir halt einfach den Double Jump, warum muss ich dafür jetzt Spezialschuhe haben? Ja. Und dann kann ich die Schuhe auch nicht wechseln, weil ich ja natürlich auf den Wolken laufen muss und so weiter. Das ist dann so ein bisschen so.
Naja. Nee, genau das ist es. Also die haben es auch versucht, dem entgegenzuwirken, dass manche Rüstungsteile, es gibt nicht nur ein paar Schuhe, das Double Jump machen kann, sondern die nächsten inkludieren das zum Beispiel. Oder wenn du manche Sachen aufwertest, dann kriegst du eine Fähigkeit, womit du nochmal gleiten kannst, die eventuell nochmal wichtiger ist. Das negiert sich gegen Ende des Spiels, weil die letzten Figuren, die du bekommst, sehr viel von Haus aus schon können und du dann nicht mehr auf solche Kleidungsstücke angewiesen bist. Was häufig aber nochmal dazu kommt, du hast ja gesagt, dieses Wechseln zwischen den Figuren, das wirst du schon merken, wenn du weiterspielst eben, außer dass da nicht nur große Locations sind, wo du gar nicht weißt, wo dann vorne und hinten ist erstmal und mal gucken, wie lange du durchhalten kannst, ohne in Walkthrough zu gucken, wie es weitergeht. Da kommen Abschnitte, die viel verlangen und die auch sehr knackig vom Timing her sind und skillig auch sehr dein Skillset da nochmal abgreifen. Du musst mit der einen Figur anfangen und dann mitten in der Luft auf die andere Figur wechseln, um diesen Part weiterzumachen und sehr knackiges Zeitlimit. Da habe ich fast ein bisschen bereut, dass ich dieses Live-Switchen gemacht habe, weil da erstmal abzuzählen, okay, wenn ich mit dem Schwein anfange und dann zum Löwen will, dann muss ich dreimal auf die F-Taste drücken, auf die L-Taste, aber dann nochmal zweimal hin, um auf die Schlange zu wechseln und dann nach oben, damit sie dann hängen bleibt. Und da hätte es vielleicht geholfen, wenn ich dann durch das Gedrückthalten zumindest mal kurz durchatmen kann. Das wegmachen. Ich habe es dann konsequent durchgezogen.
Du kannst es dann trotzdem gedrückt halten, wenn du auf das.
Und dann lässt mein Joy-Con nicht mehr los und dann komme ich nicht mehr aus dem Menü raus. Also vielleicht ist auch mein schrottiges Joy-Con-Setup hier oder sowas. Also so viel genossen habe ich es nicht damit. Und ich denke mal, man kann im Menü einstellen, dass es so oder so geht, dass es auch mit gedrückt halten, selbst beim Durchswitchen funktioniert. Aber man sollte schon einfach die Sachen echt gut drauf haben und man wird sonst seines Lebens nicht froh, ne? Weil da manche auch sehr, sehr knackigen Passagen dazukommen.
Es ist kein einfaches Spiel, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es zieht aber extrem an, finde ich, ab dieser Lava-Welt. Also davor fand ich es relativ relaxed und okay und auch meistens fair. Und ab dieser Lava-Welt, in der ich jetzt gerade bin, da merkt man wirklich so, oha, jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad aber deutlich an. Das sind jetzt eben genauso Phasen, wo du dann einen Steinblock runterprügeln musst, damit die Lava ist. Dann hast du irgendwie nur eine Millisekunde Zeit, musst dann rüberdashen, musst dich schnell als Schlange verwandeln, um irgendwie an der Decke lang zu kraxeln, um den Block rechtzeitig wieder auf der anderen Seite in Empfang zu nehmen. Da geht es dann wirklich los. Ich würde sagen, so nach 5, 6, 7, 8 Stunden wird es dann deutlich schwerer als davor, oder? So ab der Hälfte zieht es ordentlich an.
Genau, sagen die Entwickler, ey, bis hierhin hast du es jetzt gelernt einigermaßen, lass uns jetzt mal ordentlich dein Skillset abfahren. Und ich würde auch sagen, der Bereich, wo du bist mit dem Feuer, mit der Lava, ist so der erste Punkt, wo du sagst, okay, jetzt zieht es richtig an und es wird nicht unbedingt weniger danach. Es wird noch komplexer und schwieriger und aufwendiger mit dem Zeug, was du anstellen kannst, inklusive auch einer Stelle, ähnlich wie die, wo wir erwähnt haben, wo ich einfach ein paar Stunden hing. Es gibt noch ein weiteres, was ich finde, eventuell wurde es mit dem Patch noch mal ein bisschen aufgebessert oder so, weil ich habe es jetzt seit dem Launch auch nicht mehr weitergemacht, weil ich es ja durchgespielt hatte da. Eventuell wurde nochmal gedreht, wo du nochmal ein spezielles Item verwenden musst und es überhaupt nicht deutlich ist durch das Spiel, dass du erst weiterkommen kannst, wenn du dieses Item eingelegt hast oder so. Ne? Also aus Spoilergründen will ich nicht auf konkrete Sachen und so weiter angehen, aber ich finde, da hätte man nochmal ein bisschen deutlicher mit den Hinweisen und Sachen umgehen können oder eventuell so ein allgemeines Hinweissystem eventuell für die Leute, die komplett festhängen. Ne? Aber die meisten würden wahrscheinlich eher jetzt heutzutage in den Walkthrough gucken und hoffentlich von der Seite aus dann weitermachen.
Ja, muss man sich also auch nicht schämen, da mal kurz nachzuschauen. Ich finde es insgesamt aber sehr abwechslungsreich vom Level-Design. Also sind wirklich schöne Ideen und Elemente dabei. Jetzt nichts, was mich komplett vom Hocker hauen würde, aber es macht einfach total Spaß, dieses Spiel zu spielen. Wenn du dann zum Beispiel als Frosch in so Räumen bist, wo du dich dann mit der Zunge an so Ketten hängst und dann dreht sich der ganze Raum. Oder du rennst mit dem Löwen und musst halt irgendwie über Lavapfützen hüpfen und wirklich dann auch so ein Timing-Spiel. Also es ist dann fast schon ein Rhythmusspiel, dass du halt wirklich so innerhalb von einer halben Minute oder so musst du halt durch die Blöcke dashen, musst Gegnern ausweichen und du hast dann halt mehrere Versuche, kannst dann natürlich dann dadurch auch über Lava Giftpfützen rennen und musst dann einfach so ein bisschen auch auswendig lernen, also so Speed-Sequenzen sind dann dabei. Dann gibt's natürlich auch ganz klassische Bosskämpfe, die am Anfang zumindest relativ einfach sind. Die ziehen wahrscheinlich hinten nach auch deutlich an,
vermute ich mal. Wobei ich da sagen muss, also da bin ich ganz positiv überrascht gewesen, die ziehen nicht vom Wegen an, dass du jetzt Ultra-Hardcore-Skills brauchst, ne? Dass du Millisekunden abwehren und dies und so weiter machen musst, sondern die Bosse sind allesamt, finde ich, eher mit so, zwar auch ein bisschen Skills haben und mit den Figuren umgehen können, aber mehr mit Denken. zu besiegen. Ne? Ja. Das heißt ja meist, du musst einfach nur dann richtig wissen, was ist das Mittel, was du anwenden kannst. Das Problem ist eben, dass du so viele verschiedene Mittel dann bekommst, dann Items und Charakterkombinationen und Sachen, die du einsetzen kannst.
Das ist am Anfang ja noch recht übersichtlich, wenn du nur ein oder zwei Sachen hast. Wenn du die Schlange hast, dann kommst du zum Boss und dann ist ja eigentlich relativ klar, okay, du musst halt mit der Schlange da irgendwie agieren. Aber wenn man nachher halt 6 verschiedene Formen und Items zur Verfügung hat, dann wird es halt schwerer.
Ja, man kann sich das Leben auch selbst eben ein bisschen schwer machen. Kollege Fabian hier bei Rocket Beans, der Fabian Käufer, der hat es auch angefangen zu spielen und der war nicht ganz davon so begeistert, weil er lieber, also er mag diesen Puzzle-Aspekt oder den Rätsel-Aspekt nicht so sehr von wegen dem Metroidvania, sondern eher das Skillige. Ne? Der spielt dann eher lieber sowas wie Celeste, ne, wo du kurz...
Ja, mit dem habe ich ja über Celeste gesprochen.
Genau. Ne? Also da, das ist eher so sein Steckenpferd. Und er meinte, oh, ich werde da nicht so richtig warm damit. Und bei dem Boss, der war ja ultra schwer, wo ich gesagt habe, bist du mit dem Schwein aufgestapft, damit dann der Gegner von der Decke fällt oder so. Das hätte man machen können. Das sind so die Sachen, wo man sich selbst das Leben eben schwer macht. Das finde ich schade für ihn. Ich glaube, er hat es auch liegen lassen, gerade später im Spiel, da wo du bist und wie es dann noch weitergeht. Da kommen eben auch nochmal wirklich diese skilligen Sachen dazu, ne? Wo du nicht nur nachdenken musst, sondern wo du eben auch voll mit Reaktionsgeschwindigkeit und sowas mitmachen musst. Und ja, das hätte ihm, glaube ich, dann nochmal ein bisschen weitergeholfen. Bei den Bossen aber, selbst bis zum letzten Boss, würde ich sagen, wenn du weißt und herausfindest, wie man mit der Taktik umgehen kann, dann sollte man den schaffen können.
Was auch leichter geworden ist im Vergleich zu, ich vergesse immer den Namen vom alten Monsterland,
Dragonstrap heißt Wonderboy, es. Wonderboy 3 The Dragon's Trap
war's. The Dragon's Trap. Da waren die Checkpoints ewig weit auseinander. Natürlich, klar, 1989 Spiel, da gab es ja noch nicht mal ein richtiges Speichern, sondern das hat ja damals über die Codes funktioniert, die man dann eingegeben hat. Das haben sie ja bei dem Remake zum Glück geändert, dass es wirklich speichert. The Cursed Kingdom hat deutlich mehr Checkpoints, also auch gibt ganz viele Stellen auch in den Dungeons, in denen du dann bist, wo du einfach Speicherpunkte hast, da läufst du drüber und kannst dann an der Stelle wieder neu starten.
Ja.
Das finde ich ganz fair. Es gibt manchmal ein paar Stellen, wo ich denke, was, warum setzen die mich denn jetzt irgendwie 4 Bildschirme zurück oder so? Warum kann ich denn jetzt nicht an der Stelle nochmal anfangen, wo ich jetzt das Puzzle irgendwie nicht schaffe? Die Skillstelle davor habe ich jetzt doch schon 3-mal erledigt. Ihr wisst doch, dass ich es kann. Macht doch danach noch einen Checkpoint. Das war aber eher selten der Fall. Also ja, in den meisten Fällen kam ich damit ganz gut klar.
Da kommt, denke ich mal, wieder das, was ich vorhin meinte, zum Tragen. Ich schätze wirklich, dass die Level-Designer einfach auch die 5-6 Jahre immer wieder neu an den Levels und an den Abständen und wo sind die Safe-Punkte gefeilt haben und gesagt haben, okay, an dieser Stelle, wir schaffen es so easy durch und alle Leute, die wir dann nochmal zum Testen drangelassen haben, lass es doch dem Part nochmal ein bisschen kniffliger machen und dich nochmal 4 Räume zurücksetzen oder so, ne? Und so ist eben auch das ganze Spiel, ne? Es ist wahrscheinlich die polierteste Version der Level, die sie rein hätten packen können in das Spiel, wie es aufgebaut ist. Und es hat zum Unterschied zu anderen Wonderboy-Games von dieser Art, das letzte, was hier rausgekommen war, was richtig als Wonderboy galt, war Monster World 4, Mitte der 90er auf dem Mega Drive, das erste Mal eine richtige Map dabei. Ne? Die Games hatten gar keine Map, die du zuschalten kannst, trotz dieses Designs. Da musst du auch recht häufig nochmal gucken. Also ich habe mich sehr häufig erwischt, nochmal die Map einzublenden und da mal gucken, war so ganz klassisch Castlevania-Style. Ist da noch irgendwie ein Raum, eine Tür, die ich nicht gesehen habe? Könnte ich nochmal irgendwo vorbeigehen? Und das hilft dir auch enorm. Und dadurch konnten die Designer das Level-Design auch nochmal aufwendiger und schwieriger und komplexer machen, als wenn du alles hier im Kopf haben müsstest.
Ja, und auch später im Level bekommt man auch, oder später im Spiel bekommt man dann auch so einen Teleportstab, mit dem man dann wieder in die Basis, also in die Hub-Welt zurück kann, in die Stadt, sich zum Beispiel Herzen zu kaufen oder sowas, weil manche Stellen schafft man eigentlich im Prinzip, aber rennt dann halt irgendwie, weil man nur noch ein halbes Herz hat, ständig irgendwie ins K.O., dann kannst du dich kurz zurückbeamen, so Diablo-like, nochmal ein paar Tränke kaufen, kannst es dir auch einen Ticken leichter machen, indem du sagst, du kaufst dir nochmal einen Trank, in dem Moment, wo du stirbst, füllt sich dann das wieder auf, gerade für Bosse, die man irgendwie nicht packt, ganz praktisch, also da reichen sie dir eigentlich schon die Hand im Vergleich zum Erbe, die das ja nicht so gemacht haben.
Bei Bossen hilft dir das Spiel auch teilweise, wenn du einmal 2 oder 3 oder 4 Mal angehen musst. Das ist mir zumindest am Anfang passiert, bei den späteren dann nicht so sehr. Die habe ich meist in den ersten 1-2 Anläufen zum Glück geschafft. Da war mir das Glück nochmal hold. Aber da hat das Spiel zum Beispiel angefangen und da kommt der kleine Drachenbruder an und schmeißt dir gleich einen Potion hin, wenn du keins gehabt hast. Ne? Oder du fängst mit voller Energie an und wenn du selbst vorher keine hattest und gibst dir damit einen Vorteil. Also das Spiel versucht dir auch da entgegenzukommen, dass du neben nicht immer wieder scheiterst die ganze Zeit, sondern versucht dann eben auch für die Leute mal was zu geben, die eben nicht super vertraut mit dem Prinzip sind.
Also kommt einem schon sehr entgegen, auch wenn man jetzt nicht der allergrößte erfahrene Plattformer ist, kommt man damit schon einigermaßen klar, zumindest am Anfang, wie du schon gesagt hast.
Was ich gerne nochmal erwähnen würde, eine kleine Sache ist, warst du Fan von den Wonderboy-Spielen oder hast du etwas abseits von Wonderboy 3 gespielt letztes Jahr?
Also ich habe nur das Dragon's Trap Remake tatsächlich darüber das gespielt. Ich kannte das Original Wonderboy vom Commodore und bin dann aber ins PC-Lager abgedriftet und habe dann die ganzen Teile danach übersprungen und bin dann erst wieder eben sehr spät dazu gekommen. Also ich war nie der Master System oder Sega-Spieler, deswegen sind die an mir vorbeigegangen. Ich kenne nur das ganz, ganz alte Original von 1986.
Was sehr schön war, und das wird dann auch nochmal deutlicher in Richtung weiter vom Spiel, das Spiel ist mega voll mit Zitaten und Referenzen und versteckten Sachen, die sich auf alle alten Teile und die alten Charaktere beziehen. Ob es jetzt das ganz alte Wonderboy, was du erwähnt hast, ist, nicht nur Wonderboy 3, Wonderboy 5, was auf dem Mega Drive gewesen ist, wird da zitiert. Die Kirche, die du in deiner Hubwelt in der Stadt hast, die Windows da, die Fenster an der Seite sind zum Beispiel alles Bilder von allen alten Charakteren des Spieles, und du findest teilweise sogar Items und noch ein paar Easter Eggs, die ich auch aus Spoilergründen nicht konkret präzisieren will, aber da habe ich schon so ein bisschen als Fan alter Schule ein bisschen mit der Zunge geschnalzt, weil die echt schöne Sachen reingepackt haben. Und du hast es ja auch gesagt, es hat ja die Wonderboy-Lizenz mittlerweile eigentlich. Ist auf der Packung, wenn ich mich richtig entsinne, ich habe die jetzt leider nicht in der Hand, ich habe noch die US-Retail-Fassung für die Switch hier, steht da auch irgendwie so approved oder zumindest, dass es dann mit dazugehört. Es sind die Originalnamen, ne? Es wird auch konkret darauf Bezug genommen, nur das Spiel heißt eben nur Monster Boy. Ich schätze, jetzt, wo sie im Nachhinein sich diese ganzen Lizenzen oder sowas, diese Absicherung geholt haben, weil da gibt es ja auch so ganz verquerte Sachen her. So Wonderboy per se gehört ja nicht Sega direkt, sondern irgendwie das Spiel selber hat ja damals eine Firma namens Westone gemacht, und die haben teilweise das Spielprinzip auch an andere Firmen weitergegeben. Deshalb hieß es auf der PC Engine Adventure Island und auf dem Sega-Konsolen Wonderboy, der Hauptcharakter war nur ausgetauscht, aber das Spiel war gleich. Sie hätten es theoretisch auch Wonderboy wahrscheinlich nennen können mittlerweile, aber wenn du schon deine eigene Lizenz aufbauen kannst, dann behältst du den Namen wohl bei. Abgesehen davon aber, ist es wirklich ein vollwertiges Wonderboy, es ist Wonderboy 6, ne? So hätte es genauso gut heißen können, und jeder, der Fan von den alten Spielen ist, der wird wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen und Easter Eggs da mitbekommen.
Genau, das ist wirklich nur so ein Vertragsquatsch. Also so wie ich das verstanden habe, ist, die IP gehört ihnen selber. Also die dürfen mit der IP, also mit den Ideen des Spiels alles machen und auch eben die alten Spiele referenzieren. Aber das Trademark für den Namen liegt bei einem anderen Lizenzhalter, der es halt nicht hergibt.
Genau.
Also das ist wirklich so. Doppelgemoppel-Vertragsquatsch.
Aber gibt es nicht her, weil warum gab es dann, die haben ja wirklich die langen Jahre an Monster Boy entwickelt, und auf einmal kommt ein Wonderboy 3 Remake mit kompletten Namen und allem drum und dran nicht von Sega eben raus.
Ja, bei Remakes ist es wahrscheinlich nochmal anders, weil das wahrscheinlich dann als Remake vielleicht eine andere Lizenzschiene fährt. Ich bin ja ganz kein Anwalt, aber damit könnte es zusammenhängen.
Ich weiß es auch nicht. Ja, vielleicht hätte ich mich ein kleines bisschen noch mal mehr gefreut, wenn das Spiel tatsächlich Wonderboy gehießen hätte. Aber auch so findet man alles drin, was man von dem Wonderboy-Sequel haben will. Und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, das bei mir ganz oben in die Game of the Year-Liste zu machen, die ich in dem Zeitraum erstellt habe. Habe dann letzten Endes mich doch für zwei andere Titel noch mal drüber entschieden. Aber es hat sich gleich instant quasi in die Top 3 dann reingebracht bei mir.
Vom letzten Jahr, von 2018.
Vom letzten Jahr, genau. Also dafür, dass es noch hier Ende oder Anfang Dezember, Ende des Jahres erschienen ist, hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann etliche andere Titel bei mir stand, über God of War, über Spider-Man und anderen großen Titeln, und gerne mehr davon, wenn es jetzt nicht unbedingt auch nochmal 6-7 Jahre dauert, bis es fertig ist.
Ja, im Vergleich zu sowas wie Celeste und so fühlt sich's aber schon deutlich oldschooliger an, aber im positiven Sinne. Also ich finde, es ist jetzt kein modernes Metroidvania oder moderner 2D-Plattformer, weil er sich halt schon sehr auf diese alten Tugenden bezieht. Aber wenn man damit halt was anfangen kann, ist das Spiel nahezu eine absolute Empfehlung auf jeden Fall wert, wenn man diese alten Metroidvania-Spiele, wenn man die alten Wonderboys mag und diese Art von Spiel einfach gerne spielt, dann ist da so viel drin und so viel zu entdecken und so viel Content, dass man eigentlich dazugreifen muss, wenn man eine Switch hat.
Oder? Aber auch gerne mal ausprobieren, finde ich, Leute, die nicht eben mit dem vertraut sind oder eben nicht nur Metroids und Castlevanias und verwandte Spiele gespielt haben. Metroidvania gibt's ja sau viel mittlerweile, ne? Selbst für jemanden als Fan des Genres wie mich. Ich muss auch schon teilweise mir die Spiele rauspicken, weil ansonsten wirst du ja eh irgendwann ausgebrannt werden. Ich habe immer noch nicht Hollow Knight angefangen. Ich habe es bei mir da drauf, aber ich habe auch so eine Metroid Metroidvania kurz vor Ausbrennstufe, ne? Und du willst eben nicht nur die ganze Zeit Eiscreme essen und ja, brauchst auch mal irgendwas als Konterpunkt. Und ich finde auch abgesehen davon, selbst wer nichts mit so oldschooligen Sachen zu tun hat, das Spiel funktioniert auch so sehr gut. Mhm. Ne? Und wenn man muss nur eine gewisse Affinität eben auf Puzzeln haben, auf anspruchsvolle Geschichten und eben die Kombination davon, ne? Dass du das in einem Spiel präsentiert bekommst und nicht eben, also bei Celeste ist zwar auch Kombination und Rätsel und so weiter, aber da ist ja das Skillige hauptsächlich im Vordergrund. Ne? Wie löse ich die Probleme? Wie kann ich das machen? Und ich glaube, ich mache mich auch bei euch mal da ein bisschen unbedingt, nicht speziell bei dir, aber bei euren Zuhörern, wo ich dann sage, Celeste fand ich toll, aber die Story hätte ich rausgestrichen. Eine seltene Meinung, ne?
Ja, kann man ja haben. Ist zwar falsch, aber kann man ja haben.
Kann man ja haben. Es war mir zu rätselig. Jetzt komm, halt die Schnauze, ich will springen.
Ja. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Celeste besticht ja eben aber hauptsächlich schon auch durch die Mechanik. Also diese Story ist ja wirklich das Sahnehäubchen. Ganz anders als hier bei The Cursed Kingdom. Da geht es ja eigentlich, die Story ist ja auch völlig Banane.
Story, oder?
Also, was heißt auch, hier ist die Story halt wirklich Quatsch. Ja,
die Story ist bewusst simpel da. Also sie ist nicht der Antriebspunkt, um dann Monster Boy zu spielen. Bei Celeste ist es eine persönliche Sache. Ich weiß, es ist eine cool geschriebene Sache und es ist auch mit viel Sinn und Verstand dahinter und befasst sich mit Problemen auf spielerische Art nochmal verpackt, die natürlich auch dann nochmal im Spiel Ausdruck finden. Ich kann trotzdem da in der Richtung sagen, ich fand das Springen wichtiger.
Ja. Das ist Geplapper. Ja, aber Monster Boy funktioniert auch durch die Mechanik in erster Linie.
Deswegen ähneln sich
die Spiele dann ja tatsächlich wieder.
Absolut. Also wenn man irgendwas wie Metroidvania mag, ich habe jetzt eben Hollow Knight noch nicht gespielt, da kann ich das nicht in den Kontext setzen und sagen. Aber ich würde fast schon sagen, von den Spiele dieser Art, die in den letzten 5 Jahren rausgekommen ist, da müsste Monster Boy eigentlich quasi das Beste sein. Ne? Weil es macht wirklich so viel richtig und so viel gut. Manchmal zu viel des Guten. Ne? Leveldesign zu aufwendig, Rätsel zu knifflig, etwas da, aber man freut sich dann auch, wenn man es geschafft hat. Und dass du ein 25-Stunden-Spiel hast, was wirklich keinen Leerlauf eigentlich da drin hat, ne? Wo du nicht dann irgendwelche Levels grinden musst und die letzten 5 Stunden sind dadurch, dass ich nochmal alle 50 Items einsammeln muss, sonst komme ich nicht weiter. Die haben es eigentlich schon sehr tight gemacht und selbst wenn es so manche Sammeleien gibt, kurz vor Ende, musst du auch nochmal bestimmte Gegenstände finden und einsammeln, bevor es weitergeht, bevor du das Finale spielen kannst. Aber das geht auch einigermaßen ruckzuck zum Glück, ne? So dass das Spiel eigentlich auch deine Zeit respektiert.
Wunderbar. Dann geht raus, spielt Monster Boy. Gibt's ja für die Retail-Sammler auch auf Retail, weil FDG ja da auch immer gerne die Sachen auf Disc rausbringt, beziehungsweise auf der Switch bei dem bitteren Modul.
Ja, einmal lecken, ob's echt ist.
Ja, genau. Und deswegen eine absolute Empfehlung von uns beiden. Macht unglaublich viel Spaß. Gibt's nochmal zur Wiederholung für Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC-Spieler müssen noch ein bisschen warten. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass ich bei dir zu Besuch sein durfte, Gregor. Und
bedanke mich,
dass du hier warst bei mir.
Danke, dass du mich eingeladen hast und danke, dass ich jetzt auch endlich Monster Boy, jetzt verspreche ich mich auch nochmal, Monster Boy-Content hier direkt nochmal auf dem Kanal haben kann. Ne? Dadurch ist uns ja beiden geholfen. Also auch dir
genau.
Großen Dank.
Wir hören uns morgen wieder hier bei Insert Moin. Macht's gut. Tschüss.